Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Alle sprechen in diesen Tagen über die Ukraine, dieses Land am Rande, denn das bedeutet Ukraine auf Russisch, wie ich in Sascha Mariana Salzmanns Essay erfahren habe, das am Wochenende in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. Sascha Mariana Salzmann wurde 1985 in Wolgograd geboren. Sie kam im Alter von 10 Jahren mit der Familie nach Deutschland, lebt in Berlin und hat preisgekrönte Romane und Theaterstücke veröffentlicht. Erst am Freitag ist noch der Preis der Literaturhäuser dazugekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe wirklich gespannt und sehr berührt Ihren Text gelesen. Ist denn, seit Sie den geschrieben haben und seit er erschienen ist, da ist ja so viel passiert. Wie erleben Sie das? Wollen Sie den eigentlich jetzt nochmal neu schreiben?
Nein, ich schreibe weiter. Das ist ja das Tolle, wenn man das Privileg hat, ein Essay erstmal durchdenken zu müssen. Das ist nochmal was anderes als ein journalistischer Text, der aktuell jetzt stimmen muss. Ich habe ja sehr weit ausgeholt in dem Artikel und habe versucht, darüber nachzudenken, was hören eigentlich Menschen, die Russisch sprechen und Russisch denken? Das gilt ja für Russland, Ukraine und viele Ex-Sowjetstaaten. Was hören sie unter den Worten, zwischen den Zeilen? Ich meine, ich bin Schriftsteller und es ist mein Job, einfach über Worte nachzudenken. Und Krai ist eben ein Land und Ukraine ist am Rand. Krai kann man auch als Rand bezeichnen. Und ich bin damit aufgewachsen, dass die Ukraine etwas am Rand ist. Und ich bin auch ohne das Bewusstsein aufgewachsen, wie sehr die ukrainische Kultur unter der sowjetischen Okkupation gelitten hat. Das alles ist mir relativ spät klar geworden, als ich angefangen habe, Frauen um meine Mutter herum zu interviewen. Ehrlich gesagt, das beschreibe ich auch in meinem NZZ-Text. Das sind einfach wunderbare Menschen, natürlich alles Zivilistinnen, überhaupt keine Historikerin, Menschen, die etwas erlebt haben, von dem ich gespürt habe, ich verstehe nur Bruchstücke. Und ich glaube, dafür muss man gar nicht migriert sein oder aus der Ex-Sowjetunion kommen. Es ist einfach interessant, was Generationen vorher erlebt haben und was man noch nie gehört hat. Und also machte ich mich auf und dachte immer wieder über die Worte nach, die benutzten. Savok ist auch so ein Wort. Savok heißt auf Russisch Kerblech. Und das ist eigentlich eine Abkürzung für sowjetische Okkupation, also die Sowjetunion. Aber was sie sagen ist, wir kommen aus dem Kerblech, also aus dem Misthaufen der Geschichte. Und von einer Metapher oder von einem Sprachbild zum nächsten habe ich mich entlang gehangelt.
Aber Sie erzählen auch, das fand ich ziemlich erstaunlich, dass Sie selbst auch lange Zeit eben gar kein Verhältnis zur Ukraine hatten und das eben erst durch diese Interviews mit den Frauen, die dann ja auch in ihren Roman Im Menschen muss alles herrlich sein eingeflossen sind, eigentlich erst das auf ihrer emotionalen Landkarte, nennen Sie das so schön, da erschienen ist. Was haben die Frauen Ihnen erzählt? Also erzählen Sie es mal, weil ich habe es natürlich gelesen, aber das ist schon sehr berührend. Was hat Sie da ja dazu motiviert, dass es dann auf der emotionalen Landkarte gelandet ist?
Ja, wissen Sie, das ist tatsächlich interessant, denn natürlich politisch, historisch hatte ich die Ukraine auf meiner Karte, anders als viele Leute, die einfach sich für andere Dinge interessieren und in anderen Bereichen arbeiten, hätte ich die Ukraine auf der Weltkarte finden können. Ich hätte die Hauptstadt benennen können und einige andere Städte, zum Beispiel auch die Städte, aus denen meine Vorfahren einfach kommen. Und die Erzählung über diese Städte gehört tatsächlich zu meiner Familiensaga. Ich habe auch darüber geschrieben, aber ich habe nie über die Ukraine nachgedacht, weil das, wo ich herkomme, die Sowjetunion hieß. Und diese Frauen, die ich interviewt habe, die verstehen sich auch als Sowjetmenschen. Und ich glaube, das sind sie auch. Und es ist relativ schwer, in einem Nationalstaat wie Deutschland, glaube ich, nachzuvollziehen, dass diese Leute, die waren überall, Russen, Ukrainerinnen, Tschetscheninnen, Kasachinnen, Georgierinnen, die waren überall. Man konnte das durch Ländergrenzen nicht ausmachen. Was nicht unterrichtet und was einfach nicht erzählt wurde, natürlich nicht Teil der Staatsdoktrin, war, wie sehr Stalin und seine Schergen die ukrainische Kultur auszurotten versucht haben. Und zwar ein netteres Wort dafür gibt es leider nicht. Die ukrainische Sprache wurde unterjocht. Der Holodomor fand statt. Über den Holodomor fuhr ich, schändlicherweise muss ich gestehen, durch das Gespräch mit diesen Frauen. Es ist ein Genozid, der nur teilweise anerkannt ist als solcher. Es steht aber außer Frage, viele Historikerinnen können das bestätigen, nur die Frage ist, wie viele Millionen eigentlich ausgehungert wurden. Und es war auf ukrainischem Gebiet und es ging dezidiert um Ukrainerinnen. Ukrainische Dichterinnen wurden erschossen, die wurden verbannt. Also der Angriff auf die Nation Ukraine und auf die Sprache, der war sehr gezielt und natürlich wusste ich davon nichts. Ist ja klar, auch wenn meine Vorfahren aus der Ukraine kommen. Das erfuhr ich von den Frauen, aber nicht, weil sie meinten, bei uns gab es den Holodomor, sondern weil sie sagten, naja, weißt du, mein Vater hat auch noch den großen Hunger erlebt. Und mir ist irgendwann aufgefallen, bei all diesen Frauen kommt dieser große Hunger vor. Was denn für ein großer Hunger? Und das andere Interessante daran war, dass sie das immer als eine persönliche Tragödie erzählt haben und nicht als ein kollektives historisches Ereignis, was natürlich das Bewusstsein eines Landes prägt.
Aber dieses Persönliche, wo Sie auch eben sagen, auch in Ihrer Familie wurde da nicht drüber gesprochen, das ziehen Sie ja auch quasi auf die weltpolitische Ebene hoch und zitieren da zum Beispiel den ehemaligen US-Außenminister Pompeo, der meinte ja, kein Mensch schert sich um die Ukraine. Wie kann das sein? Also warum wird dieses Land so übersehen?
Das ist Stalins Werk unter anderem. Und man muss halt einfach, glaube ich, sich sehr genau anschauen, wenn Wladimir Putin behauptet, in der Ukraine wird Russisch gesprochen. Das liegt ja an Stalins Krieg gegen die ukrainische Kultur. Also diese ganze Vorstellung davon, dass das neu erfunden wurde auf dem Maidan 2014, ist natürlich ein weiterer Teil dieser Propaganda. Und man muss sagen, leider hat Stalin da gewonnen, zumindest bis vor kurzem, bis zu der nächsten Katastrophe, bis zu diesem Krieg, in dem wir stecken. Hat Stalin dafür gesorgt, dass die Ukraine als autonomes Land in unserem Bewusstsein kaum vorkam. Und ich war so verzweifelt über diesen Ausspruch von Pompeo, nobody gives a about Ukraine. Aber ich dachte, aber er hat natürlich recht. Und was machen wir damit? Ich selber habe 2014 am Maxim-Gorki-Theater Geld gesammelt für den Maidan. Und trotzdem war das für mich abstrakt. Und ich glaube, auch als Schriftsteller weiß ich das. Die Informationen sickern erst ein, wenn sie wirklich emotional werden. Und deswegen musste ich erst mit den Frauen direkt am Tisch sitzen, bis ich verstanden habe, wirklich verstanden habe.
Sascha Mariana Salzmann ist heute bei uns in der Lesart zu Gast und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie da so ein ganzer Staat komplett übersehen wurde und ums Nichtsehen geht es auch gleich zu Anfang von Ihrem Essay, über das wir uns heute unterhalten. Da beschreiben Sie so ein ukrainisches Spiel, Geheimnisse, wo Kinder in so ein Loch bunte Gegenstände, Spielsachen stecken, da kommt eine Platte drüber und Erde und erst wenn sie sich unbeobachtet fühlen, gehen sie wieder hin und lüften quasi diesen Schatz. Was sagt das über die ukrainische Geschichte, über die Seele vielleicht der Ukraine?
Ja, ich bin durch einen Beitrag in Ö1 auf dieses Spiel gestoßen. Interessanterweise habe ich danach meine Mutter gefragt, ob sie es gespielt hat. Und sie hat sofort Tränen in den Augen gehabt und meinte, woher weißt du das? Woraufhin ich natürlich Tränen in den Augen hatte. Ich bin auch darauf gestoßen, weil eine der markantesten ukrainischen Stimmen der Literaturszene, Oksana Sabushko, ihren großen letzten Roman natürlich danach benannt hat, das Museum der Geheimnisse. Sie bezieht sich sehr klar auf dieses Spiel, wo man eben eine Glasplatte über Buntes legt und mit Erde zuschüttet. Und Sabushko erklärt das oder führt das zurück auf die Zeit, als die Bolschewiken kamen und die ukrainische Bevölkerung Ikonen verstecken musste. Ich vermute auch Schmuck und alles, was ihnen lieb und teuer war. Und ich glaube, so wie immer sind diese kleinen Metaphern und Zwischenspiele vielsagender, als wenn man so Historie studiert. Zumindest für mich jetzt als jemand, der von der Literatur kommt und darüber nachdenkt, was macht das mit einem Bewusstsein, dieses Spiel zu spielen. Versteck es, leg eine Glasplatte drüber, schütt Erde darauf und lauf weg. Und vielleicht bist du irgendwann unbeobachtet und dann musst du wieder die Stelle finden. Und dann muss das Glas auch noch sauber genug sein. Wir alle schauen durch verschmiertes Glas in die Geschichte. Und auch die Frauen, die ich interviewt habe für meinen Roman, wussten nicht immer Antworten auf meine Fragen, woher auch.
Und dieser Roman von Oksana Sabushko, was ist das für ein Buch? Was bedeutet es Ihnen?
Mir bedeutet Sabushkos Stimme sehr viel. Sie war eine der ersten, die ich gelesen habe, als ich verstanden habe. Ich weiß so wenig über die Ukraine. Also mein Zugang zur Welt ist über Bücher. Und Feldstudien über ukrainischen Sex ist ja ein Bestseller gewesen. Das ist schon ein bisschen älter, das Buch, jetzt über 10 Jahre. Und das, ich habe mich immer wieder darauf bezogen, auch um zu verstehen, weil ich finde, dass die Dichterin so gut das Gefühl, diese Verzweiflung transportieren kann, dass sich niemand für die Ukraine interessiert. Aber sie erzählt es in Veranschaulichung von Menschenleben. Also das ist kein Plädoyer oder keine historische Abhandlung, sondern sie redet über das Gefühl, in den USA zu sein und niemand weiß so richtig was und warum Ukraine und nur die Klischees kommen hoch. Und im Museum der verlorenen Geheimnis ist es so, dass sie versucht, den ukrainischen Nationalmythos irgendwie wiederherzuschreiben aus der Perspektive der Frauen. Und das ist eine große Arbeit und das ist eine sehr komplizierte Arbeit. Also wie soll man auf etwas aufbauen, was so sehr verbuddelt worden ist? Aber Oksana Sabuschko, muss ich dazu sagen, ist auch wirklich eine der vielen großartigen ukrainischen Stimmen, die ja auch, also viele von denen sind, ins Deutsche übersetzt. Und ich kann sie wirklich allen nur ans Herz legen. Sergej Jadan, der momentan übrigens in Kharkov ist und dokumentiert, was er seit 2014 macht. Seit 2014 ist der Dichter Sergej Jadan in der ehemaligen Donbass-Region und im Osten der Ukraine und fährt von Militärstützpunkt zu Militärstützpunkt und er liest ihnen Gedichte vor.
Verrückt.
Ja, aber ganz großartig. Und er hat ganz fantastische Essays auch darüber geschrieben, wie das ist, mit Büchern in solchen, also an solchen Orten anzukommen und ihnen einfach das anzubieten, diese Schönheit von Literatur und Poesie. Und seine Sachen sind alle übersetzt und ich finde, man sollte sie alle lesen.
Ist das denn nicht auch eine Möglichkeit für uns? Weil ich habe mich, als ich ihren Essay gelesen habe, gefragt, wie kriegen wir denn jetzt irgendwie die Ukraine auf unsere emotionale Landkarte? Ist die Literatur, wäre das jetzt eine Möglichkeit? Glauben Sie, das klappt, wenn wir das jetzt alle lesen?
Ja, ich glaube, dass Kunst viel mehr klappt als jetzt Geschichtsunterricht, weil Geschichte ist immer abstrakt. Selbst wenn es um Deutschland geht, ist das, was in Geschichtsbüchern steht, irgendwie sehr weit weg. Es muss nicht nur Literatur sein. Dacher Brache ist eine Band, die ich seit einem Jahrzehnt höre, muss ich unbedingt allen ans Herz legen. Dark Daughters, Alona Alona, also ich meine, die Kunstszene der Ukraine ist sehr reich und ich glaube, dass Kunst ganz anders in unsere emotionale DNA einsickert und das ist das, was wir brauchen.
Jetzt gab es ja am Wochenende nicht nur viele Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine, sondern auch im Maxim Gorki Theater, wo Sie ja arbeiten, eine Benefizlesung. Auch ein Text von Ihnen wurde da gelesen. Sie haben es ja quasi schon beantwortet, aber kann Literatur da jetzt in dieser Situation auch nochmal was helfen und bewirken, auch für die Leute vor Ort?
Für die Leute vor Ort hilft nicht, dass wir hier lesen. Aber wenn wir hier lesen und Leute auffordern zu spenden, damit die Leute vor Ort Nahrung bekommen, dann hilft das. Ich glaube, man muss die Zuständigkeiten sehr genau klären, wissen Sie, weil ich beobachte, dass viel, dass die Leute hilfsbereit sind, aber auch wir sind alle ein bisschen mutlos und ein bisschen dieses Gefühl von Ohnmacht lähmt. Und ich finde, wir müssen sehr genau gucken, was ist unser Wirkungsbereich. Literatur wird niemandem im Krieg helfen. Und das schreibt übrigens Sergej Jadan auch. Aber ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel jetzt Geld sammeln und wissen, wohin wir das leiten, dann hilft es Leuten. So war die Veranstaltung im Gorki gemeint. Es ist jetzt diese Woche eine weitere Veranstaltung im Schauspiel aus Hannover geplant. Und ich kann nur alle Theater oder Kulturinstitutionen ermutigen, genau das zu tun. Aber nicht als blinden Aktionismus, um mal was gesagt zu haben, sondern man kann jetzt einfach Geld spenden, Geld sammeln, Geld spenden und gezielt leiten. Und das hilft allen.
Also Geld spenden, lesen und die emotionale Landkarte erweitern. Sascha Mariana Salzmann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der aktuelle Roman von Sascha Mariana Salzmann, der sicher auch gut ist, um in dieses Thema und in dieses emotionale Feld reinzukommen, der ist unter dem Titel »Im Menschen muss alles herrlich sein« beim Surkamp Verlag erschienen.